先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的托马西奥斯俱乐部玩玩的开心。
Genau, das war Chinesisch jetzt auf Deutsch. Willkommen im Thomasius Club. Die Season 1 beendet sich heute mit Pirmin Stekeler-Weithofer, also dem Gast am Ende eines Zyklus, der im letzten September begonnen hat. Wie immer beim Thomasius Club kündigen wir an, dass es etwa eine Stunde dauern wird. Und in dieser Stunde bitten wir nicht zu rauchen, unter anderem damit wir das Publikum sehen können, denn das soll sich dann auch beteiligen können. Wir haben ein Saalmikrofon, ein bisschen später, wenn wir hier erschöpft sind, ist das dann möglich. Wir danken unserem Sponsor der Universitätsbuchhandlung, die da hinten auch einen Tisch hat, wo man das Buch käuflich erwerben kann, sofern der Abend in einigermaßen werbender Form verläuft, was ich heute mal nicht so annehme. Wir sind hier zu einem offenen Gespräch zusammengekommen. Thomasius ist ein Mann des offenen Wortes. Und zu Pirmin Stekeler-Weithofer kann man sagen, dass er auch da gut in ein solches Gespräch hineinpasst. Ich erinnere mich noch gut, 1992 habe ich das erste wirklich längere Gespräch mit einem Philosophen über meine Dissertation, die damals noch nicht so lange zurücklag, geführt. Und das war er. Das war wirklich ein ganz tolles Gespräch in Stuttgart. Danach kam es dann dazu, dass ich dann in Leipzig gearbeitet habe. Und nun, jetzt bin ich nicht mehr bei den Philosophen, jetzt bin ich auf der anderen Seite bei der Bibliothek und bei den Kulturwissenschaften und eigne mich also insofern jetzt als ein Fragender an die Philosophen. Müssen wir noch was ankündigen außer Rauchen und Buch? Was war noch? Okay, dann übergebe ich jetzt an Claudia Albert.
So, wir kümmern uns also um dieses Buch, das da heißt Philosophiegeschichte. Es hat erfrischenderweise nur 240 Seiten und auch nur 89 Anmerkungen. Das möchte ich besonders betonen, weil wir hier schon mal einen Gast hatten, der über 100 Jahre Leipziger Universitätsgeschichte 1000 Seiten geschrieben hat. Also es ist von erfrischender Kürze. Ich mache mal mit den Paratexten weiter. Es hat eine wirklich philosophisch sehr wunderbare Widmungsgeberin, nämlich Luzi. Ich finde das großartig, dass sie so eine leuchtende Figur als Widmungsgeberin haben. Und es hat ein ganz wunderbares Register, das mich zu vielerlei Ideen schon angeregt hat. In diesem Register finden wir nämlich hintereinander Leibniz, Lenin und Lessing. Ist doch schon immerhin erstaunlich. Oder Odo Marquardt und Karl Marx. Und wir finden dort auch den berühmten Philosophen Tristram Shandy. Den kannte ich bisher nur als Romangestalt, aber offenbar spielt er hier eine andere Rolle. Einsteigen möchte ich gerne mit dem ersten Satz. Und jetzt hört es auch mit dem Lob schon auf. Der erste Satz heißt nämlich, es ist der Philosophie wesentlich, dass sie sich dauernd ihrer selbst zu versichern hat. Warum muss man solche Sätze schreiben? Und ich frage mich, was war die Situation, dass sie so einen Satz schreiben mussten? Ich habe das Gefühl, sie waren genervt von den Philosophen, von unklaren Begriffen, von Philosophen in Talkshows. Also es kommt mir ein ziemliches Aggressionspotenzial entgegen.
So war das gar nicht gemeint. Also ich hätte ja schreiben können, es sei ihr wesentlich, dass sie sich dauernd ihrer selber vergewissert. Das Problem ist, das tut sie nicht immer. Und deswegen habe ich halt gesagt, der Satz ist auch, wenn ich ihn im Indikativ schreibe, ein Sollensatz. Also ich hätte da keinen semantischen Unterschied gesehen.
Kann man vielleicht einfach noch mal ein bisschen was zum Hintergrund des Buches erfahren, was der Anlass war, es zu schreiben, für wen es eigentlich geschrieben ist?
Ja, also das Buch ist durch rein Zufall entstanden, wenn man so will. Und zwar man sieht ja, ich bin da rein Herausgeber in dieser Reihe Grundthemen Philosophie. Und da hatten wir zwei sehr schöne Bücher, nämlich Gott und Klugheit, in dem Jahr zuvor. Und für das folgende Jahr war kein Buch zu kriegen. Niemand wollte ein Buch schreiben für unsere Reihe. Worauf uns der Verlag verdonnert hat, die Herausgeber selber eins zu schreiben. Und aus diesem Grund ist dieses Buch entstanden. Und zwar, das hat als Thema Philosophiegeschichte, also es ist nicht eine Philosophiegeschichte, sondern das als Thema Philosophiegeschichte. Und wie gesagt, deswegen ist es unter diesem Fremddruck entstanden. Ich hatte es aber trotzdem auch gern gemacht. Nicht, auch wenn auch wenn jetzt entsprechende Kommentare kommen, dass es dann entsprechend schnell geschrieben sei, das stimmt nicht ganz, weil das Material, und das weiß der Ulrich auch genau, schon über 12 Jahre abhängt. Also so schnell wird es nicht geschrieben.
Okay, jetzt könnte ich daraus schließen, dass deswegen die neuere Literatur nicht eingearbeitet worden ist, aber
gut beobachtet.
Dass das nun keine Philosophiegeschichte sei, stimmt nicht so ganz, denn es wird ja doch ein Teil der Philosophiegeschichte, eine bestimmte Episode, in Anlehnung an einen gewissen Hegel nochmal neu erzählt. Und dann gibt es sozusagen bei dem Ausklingen, Ausleppern, zu Ende Fragmentieren dieses Buches, gibt es dann doch auch so eine Philosophiegeschichte in 7 Meilen-Schritten, die, ich lese mal gerade ein Zitat vor, Hobbes vertritt demgegenüber eine Außenperspektive, einen Externalismus und Naturalismus. Dabei mag seine Desillusionierung der Menschennatur für die Bildung wichtig sein, philosophisch neu oder tief ist sie nicht. Locke schwankt zwischen Hobbes und Descartes. Berkeley kritisiert die Hobbes-Tradition als dogmatisch und wird dafür von den Materialisten zum solipsistischen Idealisten gestempelt, obwohl er viel eher Kartesianer ist, wie auch Malebranche, Spinoza oder Leibniz. Hume übernimmt von Berkeley wenigstens die Zweifel an dem von Hobbes und Locke selbstverständlich ausgegebenen Wissen, wie die Natur verfasst sei, nämlich material-kausal, und dass sich die Intelligenz als eine Art instrumentelles Mittel zum Überleben evolutiv entwickelt habe. Spinoza sieht, dass der Dualismus des Descartes als Aspektdualismus zu lesen ist. Es gibt nur eine Welt, aber es gibt nicht nur einen Zugang zur Welt, es gibt einen tätigen Zugang. Und so weiter.
Das nennt man entlarvendes Zitieren.
Hervorragend. Das Problem ist natürlich, dass man sehen muss, was ich in dem Buch machen will. Und in dem Buch habe ich in diesen Passagen überhaupt nicht die Absicht gehabt, einen Schnellkursus in Philosophiegeschichte zu machen. Ich habe in all den Passagen hier drin nur Beispiele gegeben für zum Beispiel Beispiele für eine Möglichkeit, einen antiken Text zum Beispiel erstmal zu übersetzen und dann nochmal zu kommentieren. Ich habe Beispiele gegeben für die philosophische Hintertreppe, wo die Leute dann erzählen, was die Philosophen so gemacht haben, und habe dann kommentiert, diese Geschichten sind doch nur interessant, wenn man unterstellt, dass man schon weiß, dass die Philosophen irgendwo wichtig sind. Dann habe ich über die Ismen mich ausgelassen und gesagt, da gibt es viele Philosophiegeschichten, die springen vom einen Ismus zum anderen, ohne dass sie merken, dass die Ismen nichts anderes als eigentlich Hypertext sind, um die Bücher zu orientieren.
Diese Stelle ist doch voller Ismen.
Ja, genau. Und in dem Fall, und dieses Kapitel war nur dazu da, um eine ganz, ganz schnelle, karikaturartige Übersicht über die neue Philosophie zu geben und einfach mal zu zeigen oder einfach mal vorzuführen, wie man das mal schnell machen kann, selbstverständlich im Wissen, dass das keine Philosophiegeschichte, die ausreichend ist. Also das war nicht die Absicht. Also für diesen Text halt.
Ich denke, es wäre vielleicht günstiger gewesen, das Buch zu nennen Problemfelder der Philosophie. Denn Sie stellen ja die Frage, wie wird definiert, wie werden Biografien geschrieben. Und ich finde auch, es hat gar nicht so viel geschichtlichen Anteil, denn meistens springen Sie ja zwischen der Antike und dem 18. Jahrhundert hin und her. Und so viel dazwischen kommt ja auch gar nicht vor.
Ja, nochmal, die Reihe, der genaue Titel heißt Grundthemen der Philosophie, Doppelpunkt Philosophiegeschichte. Und das Thema des Buches sind die verschiedenen Weisen, Philosophiegeschichte zu schreiben, die als solche thematisiert werden, zum Teil, indem ich sie nenne und kommentiere, zum Teil, indem ich sie vorführe, zum Teil, indem ich sie, in dem Fall gebe ich zu, karikaturartig in einem Schnelldurchgang mache. Ich hatte nicht den Platz und hatte auch nicht die Absicht, diese Geschichte vollständig fertig zu erzählen. Richtig ist allerdings, was ich natürlich machen wollte, ist, dass die Leute nicht einfach wegfallen. Deswegen ist es in der Tat ein Name-Dropping in dem Fall. Aber nichts anderes war die Absicht.
Also da sind jetzt ein paar wichtige Stichworte gefallen, die mich nochmal interessieren würde. Was heißt kommentieren zum Beispiel? Ich denke, es ist ein im weitesten Sinne kommentierendes Buch und es wäre vielleicht mal interessant zu erfahren, wie man das machen kann. Aber vorher will ich nochmal vielleicht jetzt einfach dich auffordern, wir können das Buch ja auch mal zumachen, einfach mal auffordern, was dazu zu sagen, zu dem Schwerpunkt der Erörterung, nämlich der Antike. Also oder dieser bestimmten Phase der Antike, die du auswählst, einfach nochmal, um sozusagen den Ernst der Sache hier nochmal in die Diskussion zu heben. Ich glaube, ich habe das mal so überschlägig nachgeguckt im Namenregister, ja, die erwähnten Personen. Ich würde mal sagen 20% 20. Jahrhundert, 70% Antike. Und dazwischen gibt es auch noch ein paar andere. Also es hat auch vom Umfang her, das ab Kapitel 4 bis Kapitel 7, das sind die großen Kapitel, da wird sozusagen antike Philosophie nochmal sozusagen nach vorne geholt. Warum und wieso und was?
Also der Gesamthintergrund ist deswegen nicht so ganz einfach, weil, und das ist gleich zum Beginn, was mich immer genervt hat, und jetzt hat mich doch was genervt, was mich immer genervt hat, ist das übliche Gerede über Hegels Philosophiegeschichte, nämlich man sagt, er ist der Einzige, der systematische Philosophiegeschichte geschrieben hat, aber das geht nicht, weil der aus seinem komischen System heraus alles Merkwürdige auf die Tradition projiziert hat. Und das Beste, was er gemacht hat, meiner Meinung nach, ist gerade die Antike. Und was ich hier zeigen wollte, ist, dass man, um den Hegel und seinen Ansatz zur Philosophiegeschichte richtig zu verstehen, könnte man ja mal versuchen, was völlig Analoges zu machen wie er. Und deswegen ist ja ein Kapitel Hegels Zugang zur Antike, dass ich einmal selber mache, im Hegelschen Stil, einmal den Hegel darstelle, wie er das macht. Und deswegen ist natürlich ein antiker Schwerpunkt, weil ich die beiden als Beispiele zueinander sortieren will. Und der Punkt ist ganz einfach, ich denke, dass Hegels Philosophiegeschichte deswegen so interessant ist, weil er sagt, schaut mal her, die meisten, die Philosophiegeschichte schreiben, die haben ein Schülerverständnis von philosophisch. Das heißt, irgendwoher, irgendwer sagt, das ist philosophisch und dann suchen sie nach dem, was die Leute so sagen, was philosophisch sei. Und Hegel sagt, ihr müsst mal erst kapieren, was denn eigentlich in der Geschichte ein philosophisches Problem war. Und das könnt ihr nicht einfach, wo die Leute das Label drauf tun, dann, sondern ihr müsst kapieren, was eigentlich das Problem ist. Und er meint, wenn ich das richtig sehe, darüber könnte man ja streiten, er meint, das philosophische Problem ist zu kapieren, was Wissen ist, was Geist ist und so weiter. Und das haben schon die alten Griechen gesehen. Und deswegen gibt es einen Dialog von den alten Griechen bis in die Gegenwart. Und den will ich euch zeigen. Das ist, denke ich, das Thema.
Ja, also Sie machen da so eine Schlachtordnung. Es hat immer irgendjemand schon mal was vorher gesehen. Das ist ja auch ein sehr deutlicher Gestus. Also fast jeder Philosoph des 20. Jahrhunderts hat jeweils immer schon einen Vorläufer. Und ich frage mich, ob man das so machen muss oder was man davon hat, das so zu machen. Und möchte auch noch den Satz hier zitieren. Erste Seite, wir wollen doch wissen, was es heißt, heute richtig zu denken. Also ich würde mir gar nicht anmaßen, das wissen zu wollen und ich würde auch nicht wissen können, was richtig denken heißt.
Na gut, das waren zwei Fragen. Ja. Die erste ist völlig und sehr schön, haben Sie das gesehen, das ist Absicht natürlich. Das ist Absicht natürlich, weil ich nämlich in der Tat, und da nervt mich was Zweites, auch wieder zum Anfang, mich nervt, dass die Leute in der Gegenwart, auch die gerade die Philosophen glauben, so hoppla, jetzt komme ich, jetzt kann ich mal anfangen, irgendwas Interessantes philosophisch zu denken und merken nicht, dass die natürlich entweder nur dasselbe sagen, was andere schon gesagt haben, nur mit der großartigen Meinung, weil ich es vorher nicht gewusst habe, habe ich es mir jetzt gerade erfunden. Und zweitens, und deswegen will ich eben darauf aufmerksam machen, wie wir alle unheimlich von der Tradition bestimmt sind und deswegen konstruiere ich sozusagen diese Abhängigkeit. Dieses, wie es richtig ist zu denken, das ist in der Tat ein weiterer Punkt. Ich halte es für ein Problem, das ganze Buch geht dadurch, eine Beschreibung einer Geschichte der Wissenschaft oder eine Geschichte der Philosophie in diesem Fall zu machen, ohne dass man Stellung nimmt. Also ohne dass man beurteilt, ob das, was irgendjemand gesagt hat, was taugt oder nicht. Es geht einfach nicht, so zu tun, als geht mich das gar nichts an und ich berichte nur. Das heißt, wenn wir denken, haben wir immer den Anspruch, richtig zu denken. Und die Frage, was es heißt zu denken und was es heißt, richtig zu denken, ist genau dieselbe Frage. Und der heutige Zeitgeist meint, das sei nicht der Fall. Und deswegen habe ich das so aggressiv formuliert.
Falls jemand den heutigen Zeitgeist gerne vertreten möchte aus dem Publikum, würden wir ihn gerne zum Dialog nach vorne laden. Nur ist es nicht eigentlich ein Widerspruch oder eine Schwierigkeit zu sagen, mir geht es um das Denken, hoher Anspruch, und Denken und richtig Denken ist eigentlich ein und dasselbe. Könnte ich auch mir noch, habe ich eigentlich keine Schwierigkeit damit, diesen Satz zu akzeptieren. Was mir dann nicht gleich einleuchtet, ist, warum man dieses ganze historische Textkorpus dann auffahren muss. Warum ist gerade die Klärung dessen, was richtiges Denken heute ist, so, warum muss die Klärung mit so viel gelehrtem Gepäck geschehen? Nur deswegen, weil Hegel mal angegriffen worden ist? Also nur deswegen, weil derjenige, der diese These im historischen Sinne vertreten worden ist, falsch verstanden ist, kann man nicht einfach Hegel vergessen? Also kann man nicht einfach heute philosophieren? Und müsste man nicht eigentlich dann Hegel hin oder her heute begründen, warum die Vorsokratiker oder warum Heraklit oder wie auch immer eine Bedeutung hat? Und das spricht dieses Buch an, dieses Thema, aber es beschränkt sich dann gleichzeitig, dieses Argument nicht ganz durchzuführen. Sehe ich das richtig?
Ja, ich meine, das Buch hieß ja nicht Philosophie. Wenn das Buch Philosophie wäre, dann hätte ich das gemacht. Das Buch wollte sagen, was ist das philosophische Problem der Philosophiegeschichte? Und das philosophische Problem der Philosophiegeschichte benenne ich als ein solches, dass die üblichen Philosophiegeschichten Geschichten erzählen. Und statt dass sie philosophische Überlegungen über die Philosophieentwicklung auf eine philosophische Weise, also disziplinierte Weise am Thema entlang entwickeln. Sie erzählen was über die philosophische Hintertreppe, über Ismen, über Zusammenfassungen, als wäre schon klar, was die Denker eigentlich herumgetrieben hat. Und deswegen sage ich, um eine Philosophiegeschichte überhaupt als Philosophiegeschichte und nicht, und das ist dann mein Ausdruck, nicht bloß Philosophiehistorie zu betreiben, brauche ich erstmal ein Vorverständnis, was Philosophie ist. Und das muss ich natürlich eine Weile lang machen und dann gehe ich wieder auf die Geschichte. Das Buch hat aber den Schwerpunkt Philosophiegeschichte, hat nicht den Schwerpunkt Philosophie.
Ja, also als ich es zum ersten Mal in die Hand genommen habe, habe ich es gelesen und dann dachte ich, mein Gott, was ist denn das? Ich habe ja auch was zur Philosophiegeschichte geschrieben. Das ist aber klar, das ist völlig was anderes, ja. Und dann habe ich gesehen, es ist völlig was anderes, ja. Also es muss mich gar nicht aufregen. Diese Geschichte, ich habe sie neulich zum Besten gegeben, aber ich finde die ganz toll. 1795, Wilhelm Gottlieb Tennemann, der dann später eine große Philosophiegeschichte schreiben will, guter Kantianer, der er ist, kritischer Denker, reflektiert erstmal über das, was bisher in der Philosophiegeschichte geschrieben ist, worden ist, und er setzt sich hin und er schreibt eine große Rezension. In der Summe stellt er fest, man kann über die Philosophiegeschichte nicht schreiben, wenn man nicht einen Begriff der Philosophie hat. So weit, so langweilig. Dann schreibt er eine Geschichte der Philosophie, macht also jetzt etwas anderes als in diesem Buch, das ist schon klar. Er schreibt eine Geschichte der Philosophie, die zu der ersten, größten, durcherzählten, kritisch zu lesenden Philosophiegeschichte wird, zwischen 1798 und 1819. Und im Vorwort, in der sehr langen Einleitung, steht drin, dass man nun vieles von einem Historiker der Philosophie erwarten kann, nur nicht, dass er eine Definition der Philosophie gibt. Denn da würde er seinen Gegenstand verlieren. Und das führt mich jetzt zu dieser, und das ist natürlich mein Mann, ja, also Tennemann ist mein Held. So, also weil ich finde, es muss doch auch erst nochmal erklärt werden, selbst wenn man jetzt einen sehr engen Begriff von Philosophie hat, der mit dem Denken verbunden ist, so wie du das ausgeführt hast, muss man nicht doch ein paar Sätze drauf verwenden, dass es nicht nur die philosophischen Leser der Philosophiegeschichte gibt, wie Hegel und andere kluge Leute, sondern dass es auch politische Leser der Philosophiegeschichte gibt, psychoanalytische, literarische, gesellschaftskritische, dass es eine linke, eine rechte Philosophiegeschichte gibt, dass es Philosophiegeschichten gibt, die den Gegensatz zwischen Mystizismus und Rationalismus ausfechten und so weiter.
Das waren jetzt auch sehr viele Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Als ich dann festgestellt habe, dass ich dich nicht zitiert habe, bin ich auch erschrocken. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, naja, das stimmt ja, du gehörst ja auch nicht rein, weil das ist ja was völlig anderes, was du machst. Du erzählst ja Philosophiegeschichte als Universitätsphilosophiegeschichte und das war nicht das, was ich wollte. Zweiter Punkt, Könnt ihr jetzt sagen, nicht Hennemann, sondern nochmal Hegel. Hegel wird ja genauso angegriffen wie ich. Hätte ich so mal wieder einen Vorläufer gefunden. Wird ja genauso angegriffen wie ich, weil gesagt wird, was der macht, der schreibt ja gar keine Geschichte, sondern der projiziert sein System der Philosophie in die Geschichte. Und ich wollte hier gerade zeigen, dass das falsch ist, dass es nicht so ist. Die Frage nach einer Definition der Philosophie gebe ich ja nicht. Ich mache ja nicht eine platonische oder sonstige Definition. Philosophie ist, X ist Philosophie genau dann, wenn A von X und B von X und C von X. Sondern was ich sage ist, aus der Geschichte heraus ergibt sich ein Hauptproblem der Philosophie als Begleitung der Wissenschaft und des Denkens, nämlich die Reflexion, was Denken und Wissenschaft und Wissen ist. Das behaupte ich natürlich und habe damit nicht eine Definition gemacht, sondern ich habe einen Schwerpunkt genannt. Und den will ich durchbuchstabieren. Und wenn jetzt jemand sagt, und da hast du erstens mal weggelassen, was andere Leute unter dem Wort philosophisch halten, also zum Beispiel die Philosophie des Konzerns BMW beim Verkaufen seiner Ja, das ist das Beispiel von Hegel. Ich meine, der redet von Philosophie der Friseure. Ich kann es immer übersetzen. Das ist natürlich nicht drin. Und die Missverständnisse, also die tausenden Missverständnisse, was Philosophie sein soll, die kann ich natürlich nicht aufführen, wenn Politiker etwas nicht verstehen. Weil dazu hätte 240 Seiten sicher nicht gereicht.
Ja, jetzt haben Sie ja schon wieder Feindbilder, also es kommt viele in dem Text vor. Nur nochmal vorher, das, was Sie jetzt als Buch beschreiben, würde ja dann heißen Verteidigung Hegels gegen seine Feinde. Aber das haben Sie ja nun auch nicht geschrieben. Jetzt würde ich aber gerne mal auf die Art kommen, wie Sie mit anderen Denkformen umgehen. Da gibt es also hier Anaximenes und der schreibt, wie unsere Seele die Luft ist, uns zusammenhält, so hält auch die ganze Welt ein Geist zusammen. Jetzt kommentieren Sie, dieser Satz ist höchst zweideutig. In seiner Lesart ist er spiritistische Pneumatologie und Vitalismus, was für mich zwei sehr andere Begriffe sind. Und jetzt geht's weiter. Alles ist demnach irgendwie voller Leben, voller Dämonen, voll des Geistes. Alles ist Luft. Damit wird am Ende das Geistige selbst luftig und leer. Und da, finde ich, ist doch eine sehr starke Wertungsperspektive drin. Was tun wir, wenn dann jetzt der Geist herumschwirrt? Also das wäre doch schön, oder?
Ja, sicher, nur... Wie? Ja, sicher. Worauf ich hier nur achten wollte, ist, dass man eine Lesart, und ich bin ja nicht mal sicher, ob das die richtige ist, ist dann, dass der Anaximenes sozusagen sehr abergläubisch war und Luft und Geist identifiziert hat. Und ich wollte eigentlich nur zeigen, dass das eine doppelte Lesart hat, eine, die viel moderner ist als diese und dass ich diese natürlich für, wenn man so will, abwehre als eine, die ich nicht teilen kann. Und ich betone ja übrigens in der Beschreibung, dass das eine Dere-Geschichte ist. Also Dere heißt, ich beurteile, was ich für richtig halte. Und andere Dere-Geschichten gibt es nicht, als dass ich performativ das beurteile aus meiner Sicht. Und ich rekonstruiere jetzt und urteile auch. Das habe ich ja beschrieben, was Dere heißt. Und die These ist ganz einfach, wenn andere Leute glauben, sie könnten einen Ist-Satz, also es ist so und so weiter, ohne dass sie selber in die wertenden Urteile einsteigen, das machen, dann täuschen sie sich, weil das gibt es überhaupt nicht. Außer dass ich halt nur berichte, was andere sagen. Also ich habe das schon sehr genau vorher beschrieben, warum ich hier wertende Urteile mache.
Ja, aber Sie sind wirklich oft nicht expliziert, sondern kommen halt so daher, luftig und leer, Punkt. Nächster Satz geht dann was anderes weiter.
Ja gut, ich meine, das ist natürlich auch ein Wortspiel. Ich meine, wenn er sagt, der Geist ist Luft und ich sage, der Geist ist in dieser einen Lesart luftig, Komma, und dann liegt es auf der Hand zu sagen, leer. Verlange ich natürlich vom Leser, dass er erstens mal das Wortspiel versteht, zweitens versteht, dass ich damit natürlich genau die Kritik ausdrücke, dass diese Art von Theorie natürlich keine Theorie des Verständigen, keine verständige und nachvollziehbare Theorie des Geistes sein kann. Ja.
Also die Gegner, das Adjektiv, was relativ häufig vorkommt, dann, wenn es dir ganz ernst wird mit der Kritik, das ist dann gedankenlos oder gedankenleer. Davon gibt es doch anscheinend einige. Ich bin auch beim Durchlesen des Buches drauf gekommen, mich zu fragen, wer denn nun eigentlich attackiert wird. Sehr viele, und sind auch nicht überall dieselben. Ja? Also das, was du eben gesagt hast, das kann man zum Beispiel auf Seite 78 nachlesen, wir müssen Stellung nehmen. Das finde ich auch an sich sehr gut expliziert, das lässt sich auch nachvollziehen. Und es ist auch mal erfreulich zu sehen, dass jemand einfach mal solche Urteile rausschießt oder so. Mir fehlt dann, aber tatsächlich fehlt mir das ganz im ernsten Sinne, eine Fußnote zu dem, was du attackierst. Ich finde das billig, ich finde das einfach nicht interessant genug, wenn man sagt, heute denken viele so und so, das ist aber falsch. Ja? Also das kann ich einmal lesen, das kann ich zweimal lesen, aber wenn ich das ganze Buch über durchlese, ohne einmal eine Fußnote dazu zu kriegen, wer überhaupt gemeint sein könnte, so, dann finde ich das schwach. Die Fußnoten im Übrigen, die es da gibt, in erfreulich geringer Anzahl, sind meistens keine Fußnoten, sondern nochmal Sätze, die aus dem Text daraus gefallen sind. Also gar keine Nachweise und geben einem da keinen Hintergrund. So. Und wenn es dann, also ich darf jetzt mal nochmal ein Zitat bringen, Seite 89. Andererseits ist es heute üblich geworden, die Geisteswissenschaften auf die Gelehrsamkeit von Philologien und Historiografien zu reduzieren, sehr zum Schaden dieser Wissenschaften. Wahnsinnig gerne wüsste ich jetzt, wer da um Gottes Willen gemeint ist. Ja? Ich kriege keine Fußnote, stattdessen der nächste Satz. Hegel verlangt entsprechend, als ob jetzt Hegel darauf, also ich meine, das ist ja schon fast komisch. Ja? Du diagnostizierst, du hast ein diagnostisches Reden und warum gibst du deinem Leser nicht, das wäre doch gerade um die Polemik, um das Urteil zu schärfen, warum gibst du ihm nicht wenigstens in die Hand, wo deine Gegner stehen? Das ist alles so ein Nebel, da sind lauter dumme Leute.
Ja gut, ich meine, man kann so lesen, wenn man glaubt, und dagegen polemisiere ich ja unter anderem auch, wenn man glaubt, dass strukturtheoretische, wenn man so will, inhaltliche Auseinandersetzungen mit Positionen nur dann verständlich sind, wenn ich die Positionen an Personen aufhänge. Ich habe aber die Positionen sehr genau beschrieben, nämlich die Positionen, dass die Philologien sich am Wort, deswegen kommt das Wort gedankenlos vor, sich an Wörtern aufhalten und nicht die Fähigkeit haben, sozusagen, erstens mal die Kontextabhängigkeit von Begriffen, zweitens die Äquivalenzbewertung, dass es manchmal eben nicht relevant ist, ob ich etwas mit zwei Wörtern, die nur verwandt sind, ausdrücke, dann kommt jemand und sagt, aber das musst du unterscheiden. Wenn ich es aber mit Komma verbinde und sage, ich will es jetzt hier nicht unterscheiden, weil der Begriff ist so allgemein, dass ich es mit zwei Wörtern benennen kann, dann kann ich den Leuten nicht helfen, weil dieses ist Aufgabe des Lesers, zu merken, was ich an äquivalent und nicht äquivalent, was ich an Positionen kritisiere und was nicht. Richtig ist, dass wenn man einen Dialog mit Personen führen wollte, dann müsste man die Personen nennen. Aber diesen Dialog mit Positionen, dann muss ich die Positionen nennen. Richtig ist auch, dass zum Beispiel, und das gebe ich vollständig zu, dass Hegel genau deswegen so schwer zu lesen ist, gerade in der Phänomenologie des Geistes, weil er keine Namen nennt, sondern Positionen rekonstruiert und deswegen auf sie antwortet, dass der Hegel hier avant la lettre, zum Beispiel sowas wie die Historisierung der Philosophie im 19. Jahrhundert kritisiert, weil er nämlich schon die Historisierung aus dem 18. Jahrhundert kennt. Das ist völlig richtig und deswegen ist die Spannung völlig berechtigt, die du sagst. Sehr komisch, ich lasse Hegel gegen die Historisten des 19. und 20. Jahrhunderts auffahren, aber das war mir völlig klar. Und diesen Bruch versteht jeder, denke ich, wenn er sieht, okay, komisch. Wieso kritisiert Hegel die Gegenwart? Meine These ist natürlich, weil die Gegenwart genauso ist wie das, was Hegel kritisiert.
Ja, also erstmal bin ich jetzt natürlich stellvertretend für viele Philologen tödlich beleidigt.
Oh, toll!
Weil das, was Sie da als philologische Praxis beschreiben, das kommt mir so karikaturhaft vor, da hätte ich dann gerne mal ein Beispiel gelesen. Es sei denn, Sie meinen manche poststrukturalistischen Texte, wenn das Ihr Feindbild ist.
Vorsicht, ich habe nicht alle Philologen kritisiert. Ich habe nur einen rein philologischen Zugang zu Inhalten kritisiert.
Ja, aber selbst der ist falsch beschrieben. Und im Übrigen haben Sie in dem Kontext von Hölderlin auch etwas sehr missverständlich zitiert. Ja, doch, doch, es ist kompliziert.
Können Sie ruhig sagen.
Ja, also. Es ist so, jetzt muss ich die Seite mit dem Hölderlin finden. Also Sie zitieren so, dass Hölderlin geschrieben hätte, O heilig Herz der Völker, O Deutschland. Das heißt aber original, O heilig Herz der Völker, O Vaterland. Und das könnten wir jetzt große Debatten anfangen.
Auch das ist Hegel. Hegel hat Schiller auch immer falsch zitiert.
Ja. Und alle waren in Tübingen auf dem Stift. Ja.
Das würde mich wundern. Also das habe ich nicht mehr im Gedächtnis,
Das ist die Hymne, O heilig Herz der Völker, O Vaterland, die sich auf keinen Fall auf Deutschland als ein politisches Gebiet bezieht, sondern eher auf die Idee einer Schwäbischen Republik im Gefolge der Französischen Revolution. Ich mache aber jetzt hier Schluss. Noch ein wenig, aber vielleicht auch das Letzte zu ihren Feindbildern. Es gibt ja dann erstens auch noch die Philister, die Kleinbürger, das Mittelmaß und die provinzielle Perspektive. Die sind auch alle ganz böse.
Ja, das ist toll, dass man solche Wörter, die natürlich Zitate sind, ich meine, Philister ist nicht ein Ausdruck, den man heute benutzen würde. Und in dem Sinne, es ist ein 19. Jahrhundert-Ausdruck, ist ja völlig klar. Es geht mir halt auch nur darum, Ausdrücke, ich meine, man kann die natürlich, weil man ganz, ganz vornehm ist, es gibt ja eine vornehme Art Philosophien, dann darf man natürlich keine solchen Wörter mehr verwenden, weil zu sagen Bildungsbürger und so, das gibt es ja nicht mehr, weil man die Wörter aus dem Verkehr zieht. Das tue ich natürlich nicht, das ist völlig richtig. Ich halte also schwierige Wörter aus dem Verkehr zu ziehen und damit die Probleme nicht mehr beredbar zu machen, halte ich in der Tat auch für eine Krankheit unserer Gegenwart. Ja, in der Tat.
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wir sind ja alle nur Kleinbürger.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht die Identifikation gemacht.
Unsere Mitschnitte sind auch im Netz zu hören, deswegen formulieren Sie bitte sorgfältig.
Ja, ist ganz gefährlich.
Jetzt traut sich wieder keiner. Ja. Dann ich sehe hier niemanden, ist das richtig? Ja. Doch.
Nee, muss ich noch weg, sonst kommt nicht aus Band. Das wäre sehr schade.
Ich will gar nicht aus Band. Ich die hören das hinten sonst nicht auch.
Was? Okay. Also ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe nur von diesem Abend her erfahren und bin aus Neugierde gekommen und habe jetzt eine Frage nach diesem Vorlauf sozusagen. Es ist ja von Ihnen sehr betont worden, dass im Zentrum Ihrer Frage, die Sie scheinbar in Auseinandersetzung mit der antiken Philosophie durch Hegel hindurch, der Sie in Auseinandersetzung mit der antiken Philosophie durch Hegel hindurch nachgehen, dass im Zentrum dieser Frage die Frage nach der Reflexion auf die Frage, das, was Denken, das, was Wissen ist, steht. Also dass das die Kernfrage ist, der Sie nachgehen, und zwar im Modus durch Hegel hindurch in die Antike hinein, ist ein bisschen kurz zusammen, also kurz gesagt. Diese Frage ist mir jetzt noch nicht genug oder ist noch nicht genug im Zentrum der Diskussion für mich gewesen, wenn es dann darum geht in diesem Buch. Und Sie sagten, das ist ja so herangehend, das ist natürlich eine Herangehensweise an die Frage der Philosophiegeschichte, als philosophische Frage. Was ist sozusagen das philosophische Problem in der Philosophiegeschichte? Da kam das Problem, natürlich muss man dafür ein Vorverständnis zur Philosophie haben. Und Sie haben ein Vorverständnis, das nah am deutschen Idealismus oder an Hegel ist. Das ist auch, oder zumindest bewegen Sie sich in der Nähe. Was Sie für selber als persönlich für eins haben, mag dahingestellt sein. Meine Frage ist, auch im Zusammenhang damit, dass Sie sagen, dass man Stellung beziehen müsste. Wo ist das Vorverständnis zur Geschichte? Also wenn man eine Philosophiegeschichte schreibt, oder wenn man auf die Frage der Philosophiegeschichte reflektiert, philosophisch, sagt man, wir brauchen ein Vorverständnis dessen, was Philosophie ist, um überhaupt da dran zu kommen, um überhaupt irgendwie zu wissen, was für eine Frage wir haben. Genauso wesentlich ist aber die Frage, was ist Geschichte? Und Sie haben sehr stark gemacht, dass die wertende Perspektive, dass es jeder Satz ein wertender Satz ist, jeder einzelne Satz ein wertender Satz. Und da interessiert mich, was ist das Vorverständnis der Geschichte und in welchem Zusammenhang steht das in Verbindung mit dem Stellung beziehen hier und heute?
Ja, das ist eine schöne Frage. Die andere Frage mit dem Geist in der Antike ist eine andere. Ich fange mal mit der Geschichte an. Ich habe versucht, in einem Kapitel klarzulegen, dass das Wort Geschichte sowieso zweideutig ist. Wir meinen manchmal das Geschehene, das erzählt wird, manchmal die Geschichte, wie sie erzählt wird. Und diese Zweideutigkeit wird ja dann auseinandergelegt und dann wird versucht zu unterscheiden, ein Terminus als, natürlich jetzt für mich ad hoc erfunden, die Unterscheidung zwischen Historie und Geschichte. Historie sind die Erzählten, ist das Erzählte. Geschichte ist immer Entwicklungsgeschichte nach meinem Verständnis. Und Entwicklungsgeschichte ist immer Entwicklung von etwas. Also zum Beispiel Entwicklungsgeschichte des Staates oder Entwicklungsgeschichte des Rechts oder Entwicklungsgeschichte einer Institution. Und die Philosophie ist eine Institution, die Frage ist nur, was für eine. Und eine andere Entwicklungsgeschichte ist eine viel größere, eine Entwicklungsgeschichte der Wissenschaft, ist ja auch eine Institution in einem weiten Sinne. Und Geschichten, das ist die Hegelsche These, Geschichten ist was anderes als eine Entwicklungsgeschichte zu erzählen, weil in der Entwicklungsgeschichte muss ich das kapiert haben, was diese Geschichte zusammenhält. Und da kann ich nicht irgendwelche Episoden erzählen, sondern ich muss den Begriff, also die Institution, die Idee, die das zusammenhält, festhalten. Und seine These ist, die meisten, die Geschichte einer Wissenschaft oder Geschichte der Philosophie schreiben, kennen den Unterschied zwischen Historien und Geschichte nicht. Und in der Tat, das ist eine spannende Frage. Jetzt, damit habe ich natürlich nur eine grobe Richtung gezeigt. Natürlich ist das eine schwierige Frage, den Begriff der Geschichte auseinanderzulegen. Da denke ich im Übrigen auch, dass man den Hegel immer unterschätzt hat. Also zum Beispiel in den Jakob Burckhardt, wenn er über Hegel redet, zieht er einen Satz raus und sagt, sowas kann man doch nicht sagen, das ist doch völlig absurd. Aber das ist so billig, alle zitieren Jakob Burckhardt, aber es ist so wirklich wahnsinnig billig, wie er mit dem umgeht.
Naja, da kann ich jetzt mal doch darauf verweisen, dass bei Hegel zum Beispiel kann man das sehr locker, seine Philosophiegeschichte als eine Heldengeschichte von großen Männern lesen. Das kommt derartig penetrant häufig vor, dass es wirklich einfach große Männer sind, alles. Und das ist ein sozusagen durchgängig, völlig konsistenter Zug in seiner Geschichte, der natürlich vielleicht als literarischer Charakter irgendwie gewertet werden kann, aber der auch eine tiefere Lesart vielleicht erlauben würde. Ich habe das nicht gemacht, ich spekuliere jetzt einfach nur mal so. Das ist also sozusagen ein in die Zeit gedehntes Tabakskollegium. Im Grunde sitzt der Hegel mit dem Platon und den anderen großen Männern am Tisch und die sind halt in anderen Zeiten gewesen und alles dazwischen, Frauen und der Rest der Welt, werden vergessen, sind nichts wert, dürfen nicht berücksichtigt werden, braucht man nicht. Von diesem Gestus haben sich viele Leute, die ein historisches Vorverständnis hatten, das anders war als Hegel, das nicht so selektiv war, im Vorgriff, das nicht so aktiv anachronistisch ist wie dein eigenes, distanziert und haben versucht, mit der Geschichte zurechtzukommen, mit der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Es gibt Leute, die haben sich wahnsinnig bemüht, am Topos vom dunklen Mittelalter zu arbeiten, weil sie nicht glauben wollten, dass eine Epoche einfach dunkel war. Dann haben sie eben also versucht, die Quellen anders zu lesen. Sie haben versucht, die Vorurteile aus der Geschichte herauszufiltern. Und bei Hegel und bei dir kommen sie alle wieder rein.
Auch das ist sehr schön, weil ich habe ein Kapitel zu dem Heroentum in der Geschichtsschreibung und sage, ja genau diese Heroisierungen halte ich ja für falsch. Mein Vorschlag, Hegel zu lesen, ist allerdings anders. Die Lesart ist möglich und dann würde ich sie auch kritisieren. Es gibt aber eine andere Lesart, dass er nur aus Darstellungsgründen diese Personen benutzt hat als Schachfiguren, um in der Tat Argumentationsträger zu haben. Also damit er den Ross und Reiter nennt, das, was mir ja gerade vorgeworfen ist, dass ich keine Ross und Reiter nenne, hat er dann gemacht. Aber natürlich mit der Gefahr, dass man ihn missversteht, als wollte er sagen, nur die großen Männer haben diese Gedanken vorangebracht. Das ist aber genau nicht, was er meint.
Also ich will nochmal dazu sagen, die Kritik daran, dass du bestimmte Dinge nicht benennst, das ist ja auch, kann man auch leicht übertreiben, niemand kann immer alles belegen und benennen, war schon von meiner Seite jedenfalls aus ein Vermissen der Bezeichnung deines eigenen Standpunktes und der heute lebenden Gegner. Ich möchte, und ich denke, das kann man auch, ich denke einfach, du bist dazu, das war dir nicht wichtig genug und ich verstehe das nicht, dass dir das nicht wichtig genug war. Die Leute, die heute hier unter uns ein nicht so richtiges Verständnis entwickeln, wenn jemand auftritt wie du, der zeigt, wie man ein richtigeres Verständnis entwickeln kann, finde ich, es ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit von dem, auch wenigstens zu zeigen, wie das Urteil daneben geht, dann kann ich was lernen. Ansonsten ist es eine Serie von Urteilen eines Besserwissers. Besserwissers.
Hervorragend. Ich meine, das ist natürlich meine Überzeugung. Ich habe natürlich einige der Darstellungen der Philosophiegeschichte genannt und kurz skizziert. Die muss man natürlich immer noch im Gedächtnis behalten. Richtig ist, und das ist völlig d'accord, das betrifft nicht nur dieses Buch, das betrifft alles, was ich schreibe, ist deswegen schwierig, weil ich wahrscheinlich verlange, dass der Leser dann auch mal mitdenkt, warum ich es so sage. Und dieses sage ich hinreichend deutlich, und dann finden, statt dass die Leute das dann als Kommentare, wie es zu lesen ist, lesen, fühlen sie sich beleidigt. Kann ich auch nicht ändern. Aber ein klein bisschen, denke ich, sind da immer zwei Leute verantwortlich, der Autor und der Leser, wenn bestimmte Arten von Deutungen da auftreten.
Ja, derselbe schon wieder?
Ja, derselbe nochmal. Tut mir leid, aber ich kenne die Usancen hier nicht. Warum ist da jetzt ein Bild von Heidegger, wo drunter steht Heil Heidegger? Das möchte ich gern wissen.
Das muss ich mal erklären. Es sind ja viele Leute hier zum ersten Mal im Thomasius Club, aber Frau Albert hat diese Tendenz, einen Altar aufzubauen. Sie setzt hier sehr auf das optische Medium. Ich bin da sehr dagegen, aber dieser Ständer steht da immer dort. Der Thomasius Club ist, wie wir gemeinsam ja bisher immer noch sagen, eine Talkshow ohne Fernsehen. Und mir liegt sehr daran, dass das also eher im Hörspielbereich bleibt. Aber Frau Albert versucht also permanent sozusagen optische Elemente, die bei Ihnen noch lesbar sind, da hinten aber nicht mehr ankommen, hier einzuführen, was also eine Diskriminierung des weiter hinten sitzenden Publikums ist, um das Mindeste zu sagen.
Ja. Mancher Running Gag lahmt manchmal auch schon ein wenig. So, also dann ist damit jetzt eine neue Runde eingeleitet, die Meßkirch-Frage. Also die ist ja für Sie totlangweilig, klar, aber trotzdem liegt sie so nah, muss man Philosoph werden, wenn man in Meßkirch geboren ist, erstens. Aber zweitens möchte ich auch noch auf etwas, was auch ausgeschlossen ist bei Ihnen, nämlich weitere und wechselnde Rezeptionen. Also hier dieses Heil Heidegger steht in einer französischen Zeitschrift oder die Libération-Zeitung, muss also als Heidegger gelesen werden. Und ich wollte mit dieser etwas provokativen Konstellation auch darauf hinaus, dass ja nun durch wechselnde nationale Konstellationen und Übersetzungen all das, was Sie hier auffächern, sich nochmal extrem verändern könnte. Das deuten Sie so manchmal an. Sie wollen ja auch so nationalitätenspezifische Philosophien nicht. Aber das Übergewicht haben ja dann doch die Deutschsprachigen unter den Neueren.
Das ist so. Warum das so ist, ist schwierig. Also ich meine, man könnte auch sagen, vielleicht bin ich auch der Überzeugung, dass diese Art der Philosophie, wie ich sie hier verteidige oder hier meine verteidigen zu müssen, tatsächlich eine, obwohl ich natürlich ein Kapitel habe gegen die nationalen Philosophien, aber dass die Tradition, die in der Tat, da kommt der Heidegger dann vor, von Hegel zu Heidegger noch lebendiger ist als in der analytischen Philosophie der englisch-amerikanischen Tradition. Das habe ich nicht so laut in dem Buch gesagt, aber das steckt natürlich, und schön, dass Sie es auch gemerkt haben, das denke ich schon. Meßkirch, da komme ich halt her, und da kommt zufälligerweise Heidegger auch her, und aus der Umgebung kommt Arnold Stadler, und der hat die Gegend in ihrer Dumpfheit wunderbar beschrieben. Die anderen Kommentare zu Meßkirch, die muss ich alle dementieren, weil ununterbrochen in der Frankfurter Allgemeinen schon wieder Arnold Stadler kommt aus dem Schwarzwald, hat nichts mit Schwarzwald zu tun. Wollte ich nur sagen.
Ja, es ist aber auch noch der Fleckviehgau, wie Sie
schreiben. Doch, es ist der Fleckviehgau.
Ja, und was hat das zu sagen?
Diese Gaus heißen ja. Hegau, Linzgau, ja. Und der hieß Fleckviehgau. Kann es nicht ändern, so heißt es.
Und dann vielleicht noch ein Wort. Sie schimpfen ja hier einesteils über Provinzialismus, andernteils kenne ich keinen Philosophen, der mehr aus der Provinz heraus gedacht hat als Heidegger.
Das ist die Frage. Also das hängt von der Lektüre ab. Ich lese Heidegger als Logiker und da hat Provinzen, Logik ist meiner Meinung nach ziemlich provinzunabhängig. Aber diese Lektüre von Heidegger als eher Logiker von sozusagen die Logik der Unterscheidung zwischen praktischem Sein und Gegenstandssein der Rede, diese Logik haben viele Leute nicht verstanden. Sie haben sozusagen immer nur seine Beispiele gelesen. Das ist ja das Schicksal der Philosophen, dass die Leute immer nur die Beispiele lesen, aber nicht sehen, wofür sie stehen. Kann ich nicht ändern.
Ja, vielleicht gibt es einfach eine Leidenschaft, Geschichten zu lesen, die sie versuchen wegzuschieben.
Es gibt ja Bücher, die sich darauf spezialisieren, zu sagen, welche Beispiele, also Satzbeispiele bei Logika und bei Frege und so weiter auftreten, um dadurch irgendwas herauszukriegen, was die Logiker sonst noch denken. Das ist so ähnlich, wie wenn ich bei den Mathematikern die Farbe der Tinte untersuche. Ich habe nichts dagegen, ich halte sie nur nicht für spannend.
Gut, ich würde ganz gerne das Buch jetzt beiseite legen, oder? Und mal ein wenig fragen zu aktueller philosophischer Praxis. Also man hat ja inzwischen schon das Gefühl, wo immer ein Problem ist, muss ein Philosoph her, ob das jetzt Euthanasie, Bioethik oder Kinderphilosophie ist. Und ich würde gerne wissen, was Sie von dieser gesellschaftlichen Beanspruchung des Philosophen halten.
Also auch da bin ich ganz Ihrer Meinung wahrscheinlich, nämlich, dass ich nichts davon halte. Und zwar gerade, und jetzt doch wieder mit dem Buch, das Buch will im Wesentlichen auch sagen, wenn die Philosophen bei ihrem Leisten bleiben, sind die Themen bescheidener, enger, als wenn sie glauben, sie seien die weisen Leute der Gegenwart, die zu allem und jedem ihren Senf geben können, professionell angeblich. Wenn die Philosophen Experten sind, dann behaupte ich, dann sind sie bestenfalls Experten für entsprechende Sprach- und Wissensprobleme, aber sie sind mit Sicherheit nicht Experten in ethischen und politischen Fragen.
Da passt jetzt doch noch mal eine Stelle, die mich zum Nachdenken gebracht hat in diesem Buch. Das hat auch etwas zu tun mit einem Begriff, der offensichtlich sehr wichtig ist, nämlich der Begriff des Geistes. Auf der Seite 232, und ich will einfach mal fragen, dass du das noch ein bisschen ausführst. Was den Begriff des Geistes angeht, so, ich zitiere jetzt, so lautet die These, dass gerade der Glaube an die Transzendenz einer spirituellen Welt und an die Unsterblichkeit der individuellen Seele ebenfalls das ambivalente Resultat einer philosophischen Einsicht ist und nicht einfach religiöser oder theologischer Aberglaube. Missverstanden wird diese Transzendenz, wenn man sie ontisch, also als etwas in einer Hinterwelt Vorhandenes, deutet. Recht verstanden artikuliert sie die Einsicht, dass unser einzelnes Leben in einem umfassenderen Zusammenhang steht und wir uns als Menschen in unserem Leben nicht bloß um eine absehbare Zukunft unseres Lebens zu sorgen haben, sondern auch um eine Verortung unseres Lebens im Kontext des Lebens anderer Menschen, etwa auch unserer Nachkommen. Das finde ich einen guten Satz. Ich finde das nachdenkenswert. Und ich finde, dass der Satz vielleicht weitergeführt werden könnte und dann müsste man vielleicht über Begriffe wie Gesellschaft reden. Tust du aber nicht. Also bei dir ist dann das Wort Geist immer noch ein wichtiger Schlüssel. Warum an der Stelle?
Das ist wahr und das hat mit diesem Anachronismus, der ich bin vielleicht, was weiß ich, zu tun. Ich habe das Gefühl, dass die Wörter, die wir an der Stelle des Wortes Geist von Hegel dann eingeführt haben, Intersubjektivität, Gesellschaft, Gemeinschaft, dass die alle in andere Richtungen zeigen und dass sie im Grunde nur verstehbar sind, wenn wir sie zurückprojizieren auf die alte Geistdiskursebene. Ich kann es natürlich bin da natürlich auch abhängig von der Entwicklungsgeschichte der deutschen Sprache, das muss ich schon sagen. Und die deutsche Sprache hat halt eine Verwendung des Wortes Geist, die durchaus schön ist, die wir aber aus bestimmten Gründen nicht mehr verstehen. Und in einem bestimmten Sinne würde ich die verteidigen wollen, das stimmt. Weil Gesellschaft ist was anderes. Gesellschaft ist die jetzt lebende Art der ökonomischen Organisation unserer unseres Zusammenlebens. Gesellschaft ist bei Max Weber ganz speziell, aber nicht nur bei ihm, ganz speziell definiert worden als mehr oder minder die Art und Weise, wie Individuen sich vernetzen. Geist ist was ganz anderes, weil das ist, ist die Voraussetzung dafür, diese Individuen überhaupt zu sein, die dann Max Weber oder Hobbes miteinander in Kontakt treten zu können. Und das sind mir natürlich auf der Basis von Tradition, Gemeinschaft und Geschichte und so diese Sicht, dass wir sozusagen, das ist vielleicht der eigentliche Gegner, dass wir in der Moderne seit dem 18. Jahrhundert glauben, als Individuen wahnsinnig wichtig, als wären wir direkt aus dem Kopf des Zeus entsprungen und wären wir nicht Teilnehmer einer gemeinschaftlichen Lebensform. Das ist der Punkt, der mir inhaltlich an Hegel interessant ist. Und diesen verteidige ich. Und jetzt kann man sagen, ja, blöd, wieso immer Hegel? Ja, weiß ich auch nicht.
Ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch ganz viel auf dem Programm?
Ich wollte eigentlich gerne mal.
Frau Albert aber hat immer irgendwas auf den Knien. Und
ich liege aber nicht auf Ihnen. Auch nicht vor Ihnen. Nein, ich wollte eigentlich gerne noch mal einen Kommentar zu diesem Fall Peter Biri, wenn Sie das machen wollen. Also der Berliner Philosoph, der so, glaube ich, jetzt mit 62 Jahren gesagt hat, also diese ganze Uni-Philosophie nervt mich total, schreibt schon sehr lange Romane und hat da auch unter Pseudonym und hat da auch einiges Ansehen gewonnen. Und das wäre noch mal anders gewendet, diese Frage. Sie haben ja selbst sich als Anachronismus bezeichnet. Und ist das nicht sehr streng und ernst? Und macht Ihnen das überhaupt Spaß?
Philosophie?
Ja, so wie Sie das beschreiben.
Ja, ich glaube schon.
Und wann, wann fangen Sie an, Ihren ersten Roman zu schreiben?
Gar nie. Nie. Nein. Ja, das würde auch nichts. Absolut sicher. Bei Peter Biri ist es fragwürdig. Ich meine, der ist sehr stark verkauft worden, aber wenn man die Bücher sieht, da gibt es eine große Unterscheidung, wie die Bücher sein sollen und wie sie sind bei ihm. Und ich glaube, das kann jeder gute Leser merken.
Sie meinen seine literarischen?
Seine literarischen,
ja. Darüber urteilen Sie jetzt so.
Weiß ich nicht, aber ich meine, lesen kann ich doch auch. Ja. Ja,
also Peter Biri werden wir dann leider nicht einladen können, weil wir ja keine Literaten einladen in diesen Thomasius-Club. Wir laden weiterhin Forscher ein, Wissenschaftler, ganz unterschiedliche. In der nächsten Runde, die ab September läuft, gibt es dann Staatsrechtler, es gibt aber auch Philosophen. Ulrich Bröckling kommt, Christoph Türke kommt und einige andere haben wir schon im Programm, das demnächst auch wieder gedruckt verteilt wird. Das nur mal so als Vorblick. Wir nehmen auch gerne Anregungen entgegen aus dem weiten Publikum, wer hier auftreten kann, denn an für sich sind diese Gespräche mit lokalen und nicht so lokalen Denkern hier immer locker organisiert und haben kein Programm, sondern sollen eigentlich Leute vorstellen, die jüngst mal ein Buch geschrieben haben. Jetzt unser Buch jüngst war das Buch Philosophiegeschichte von Pirmin Stegler-Weithofer, kann da hinten käuflich erworben werden. Der Autor ist bereit, es zu signieren, nehme ich doch stark an.
Oh je.
Und er steht sowieso bereit jetzt hier.
Nach diesem Gespräch muss ich mich wahrscheinlich distanzieren von dem Buch, oder wie ist
das? Das habe ich mich auch gefragt, warum machst du das nicht einfach?
Ja, weil das geht eigentlich nicht, dann müsste ich mich jetzt halbieren oder so.
Nein, ne? Kritik und Selbstkritik, das ist ganz alte marxistische Tradition.
Ja, ein Ritual. Hä?
Ja. Musik.